HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Wir können den Menschen nicht von dem allgemeinen Risiko zu sterben vollständig freistellen. Sonst müssten wir bei jeder anderen Erkrankung, bei der auch nur ganz wenige Menschen sterben, ebenfalls ein Shutdown anordnen.
Angehörige werden ausgesperrt zum Schutze der alten Menschen. Die Folge: Ein alter Mensch muss den letzten Weg womöglich allein gehen.
Jede Gesellschaft muss zwangsläufig festlegen, was ihr ein Leben wert ist. Wie viel darf ein Medikament oder eine OP kosten? Wie viel will sie für Sicherheit im Straßenverkehr ausgeben?
Wenn wir sagen, das Leben geht immer vor, dann müssen wir sofort 130 auf der Autobahn einführen, weil wir wissen, dass wir dadurch Leben retten.
Also ich habe also gemerkt, dieses berechnet werden, das findet an viel mehr Stellen statt, als ich das überhaupt erwartet habe. Mir war das klar, das findet hier und dort statt, aber es findet an so vielen Stellen statt, dass es mir schon auch Angst macht.
Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. So sprach der Mann, der das zweithöchste Amt im Staate bekleidet, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Wusste sehr gut dieser Mann, dass man diese Meinung nicht teilen muss und dass er Widerspruch ernten wird. Schon einmal war er mit ähnlichen Äußerungen in die Kritik geraten. Damals nach 9/11 wollte er Passagierflugzeuge abschießen lassen, um Terroristen daran zu hindern, sie als Waffe zu benutzen. Das heißt, Leben gegen Leben aufzurechnen. Das Bundesverfassungsgericht stoppte das Gesetz und die Diskussion, die jetzt wieder aufflammt. Darf und muss der Staat alles tun, um in der Corona-Krise Leben zu schützen? Kann das nicht auch zu unverhältnismäßigen Härten führen, wenn sich die Angehörigen zum Beispiel von ihren todkranken Verwandten nicht verabschieden dürfen? Kann solchen Schutz unmenschlich sein? Muss man in der Corona-Krise einsam sterben? Darf man sich nicht einmal mehr dieses letzte Mal verabschieden? Oder ist der Schutz des Lebens auch ein relativer Wert? Und wer bestimmt diesen Wert dann? Würde, Werte, Wirtschaft, der Preis des Lebens. Der Tag in HR2 Kultur. Fangen wir erst einmal mit der Interpretation dessen an, was Wolfgang Schäuble da gesagt hat. War es tatsächlich die Fortsetzung der Diskussion über den Abschuss von Flugzeugen mit anderen Mitteln, was er da losgetreten hat und vielleicht auch lostreten wollte? Soll wieder Leben gegen Leben gerechnet werden oder geht es doch eher um die Verhältnismäßigkeit der Mittel? Was ist mit den anderen Grundrechten neben dem Recht der gesundheitlichen Unversehrtheit und dem Schutz des Lebens? Wie sieht das der Jurist Wolfgang Schäuble und wie sehen das die anderen, die auf ihn reagiert haben? Franka Welz.
Ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ein absoluter Wert, der über allem anderen steht? Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das in seinem Interview mit dem Tagesspiegel unlängst scheinbar verneint.
Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar.
Aber, so Schäuble weiter, auch die schließe nicht aus, dass wir sterben müssten. Die Schäuble-Exegeten ließen nicht lange auf sich warten. Tote in Kauf nehmen gehe gar nicht, schallte es sinngemäß empört aus SPD und der Linken. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, bezweifelte hingegen, dass Schäuble das überhaupt so gemeint hatte.
Tote in Kauf nehmen, das darf man tatsächlich nicht, sondern man muss eben in Dilemmasituationen wählen,
sagte Bedford Strohm im Hessischen Rundfunk. Schäuble habe sich klug geäußert. Der Grundsatz vom Schutz des Lebens gelte natürlich, er rechtfertige Einschränkungen, auch beim Gottesdienst.
Aber es gilt natürlich nicht absolut in dem Sinne, dass Dinge, die wirklich sowas wie sozialer Tod bedeuten können, wenn Menschen einfach verlassen sterben, das ist etwas anderes und da muss man dann auch andere Abwägungen treffen.
Etwa ob der Schutz des Lebens über dem Wunsch eines Menschen im Pflegeheim stehe, begleitet von Angehörigen zu sterben, derzeit unmöglich durch das strenge Besuchsverbot. Die Co-Chefin der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat Schäuble offenbar ganz ähnlich verstanden.
Wir müssen, glaube ich, für den Zusammenhalt der Gesellschaft danach schauen, wie wir das hinbekommen. Dass die Kinder nicht auf der Strecke bleiben, die jetzt weder in die Kita noch in die Schule können. Ich glaube, da muss man was dazwischen finden, zwischen Normalbetrieb, Kita und Schule und ganz geschlossen.
So Göring-Eckardt in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Ihr Parteifreund, eine Tatsache, die viele Grüne gerne verdrängen, Tübingens nie um eine Provokation verlegener Oberbürgermeister Boris Palmer, vertrat im Sat.1 Frühstücksfernsehen eine andere These.
Ich glaube, dass es ihm darum geht, dass wir tatsächlich alle irgendwann sterben und auch das Grundgesetz das nicht verhindern kann,
erklärte Palmer und legte nach.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Es kam, wie so oft bei Palmer, Provokation, große öffentliche Empörung, eiliges Zurückrudern. Der Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, pflichtete Schäuble ebenfalls bei und teilte mit, wenn die Behandlung einer Krankheit beginne, mehr Schaden anzurichten als die Krankheit selbst, dann müsse diese Behandlung beendet werden. Jetzt müsse alles daran gesetzt werden, wieder zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. Das wiederum hatte Schäuble in dem Interview so natürlich nicht gefordert, sondern vielmehr den vorsichtigen Kurs der Bundesregierung unterstützt. Im Kern hat der Bundestagspräsident vor allem daran erinnert, dass es Grundrechte neben dem Recht auf Leben gibt, etwa das auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder die Versammlungsfreiheit, und dass sie alle gleich viel wert sind, also nicht gegeneinander aufgewogen werden können. Die Frage bleibt jedoch, wie gut es der Diskussion über das richtige Maß bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus tut, wenn die absolute Geltung von Grundrechten eben doch, zumindest implizit, in Frage gestellt wird.
Die Grundrechte auch gegeneinander aufgerechnet werden oder gegeneinander gestellt werden. Dazu später mehr. Sandra Schaffner, Leiterin des Forschungsdatenzentrums am RWI, dem Rheinisch-Westfälischen Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie beschäftigen sich mit dem statistischen Wert des Lebens. Das heißt, Sie berechnen den. Solche Berechnungen stellen auch Versicherungsmathematiker an. Da geht es um Unfallrisiken und Todesrisiken. Wie macht man so etwas? Wie kommt man da zu Werten in Cent und Euro?
Indem man sich anschaut, wo wir eigentlich unser Risiko bewerten. Das machen wir zum Beispiel bei Löhnen. Es gibt Berufe, die sind einfach risikoreicher als andere und die werden kompensiert.
Banker zum Beispiel, die verdienen am meisten Geld.
Ja, das nicht, aber wenn wir vergleichbare Berufe zum Beispiel im Bau nehmen, da gibt es Berufe, die sehr hohe Risiken haben, zum Beispiel Gerüstbauer haben wir eigentlich mit die größten Unfallrisiken, auch tödliche Unfallrisiken. Die bekommen verhältnismäßig mehr als jetzt jemand, der im ähnlichen Bauberuf arbeitet, aber weniger Risiko hat. Und das sieht man schon, wenn man sich das gerade für vollzeitbeschäftigte Männer anschaut, dass es da auch diese kompensatorischen Lohndifferenziale, wie wir es so nennen, auch gibt. Das heißt, für ein geringes Risiko, was größer ist, eben kriegen wir auch ein bisschen mehr Lohn. Oder wir machen das, wenn wir Sachen kaufen, die uns schützen. Dann sind wir bereit, irgendwas dafür auszugeben, aber auch nicht unendlich viel. Keiner würde 500 Euro für einen Fahrradhelm ausgeben zum Beispiel.
Also aus der Differenz des Lohnes zwischen dem Gerüstbauer, der da in den Himmel baut, und dem am Boden bleibenden Maurer, kann man den ökonomischen Wert des Lebens errechnen.
Genau, vereinfacht gesagt. Natürlich schauen wir jetzt auch noch an, was sind die anderen Unterschiede. Das geht alles in solche Regressionen mit rein. Und da kann man aber durchaus schon ablesen, dass es eben gibt, je risikoreicher der Beruf, wenn man für die Ausbildung und sowas alles kontrolliert sozusagen, was die Unterschiede sind, dass man dann auch sieht, risikoreichere Berufe werden höher bezahlt.
Also vergleichbare Berufe, meinen Sie auch.
Genau.
Und wenn das Alltagsleben so bepreist würde, dann müsste Autofahren sehr viel teurer sein als Bahnfahren eigentlich, weil sehr viel risikoreicher.
Ja, das muss es. Wir sind natürlich, haben Autofahren ja auch schon immer wieder teurer gemacht. Also Autofahren ist ja auch viel teurer, als man immer glaubt. Gibt auch eine Studie sogar von uns dazu. Aber vor allem diese ganzen Sicherheitsfeatures, die kosten ja auch alle Geld. Die wurden dazu. Manche sind aufgezwungen, aber manche bezahlen wir auch selbst. Da haben wir auch eine Zahlungsbereitschaft. Ich brauche jetzt ein Airbag, aber wenn ich so ein Airbag habe, habe ich eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Ich weiß, irgendwie schützt es mein Leben ein bisschen, also bin ich bereit, was dafür zu zahlen. Und da habe ich ja einen inneren Wert, den habe ich, ich habe nicht im Kopf, ich bin 2 Millionen wert und mache das aber so implizit. Und das ist das, was wir eigentlich anschauen. Also kleinere Risikoänderungen, was sind wir dafür bereit zu zahlen oder hinzunehmen?
Also was sind die Menschen bereit für den Fahrradhelm, den hatten Sie vorhin schon genannt, zu zahlen, und wenn sie ihn überhaupt tragen wollen? Wenn sie ihn nicht tragen wollen, sind sie offenbar nicht dazu bereit und dann ist ihr Leben nicht so viel wert?
Genau, dann ist meine persönliche Präferenz dann nicht so. Das Problem ist, bei Kaufentscheidungen, da sind immer noch andere Dinge dabei, die uns vielleicht stören oder wir gut finden, nicht gut finden. Ein Fahrradhelm kann mich auch so stören, ich kann es unschick finden, wie auch immer. Also da
macht die Frisur kaputt, aber genau. Es ist natürlich in Corona-Zeiten egal.
Ja, es ist aber zum Beispiel auch einfach die Entscheidung, da habe ich nicht so in Geldwerten, sondern im persönlichen Nutzen. Einfach, wenn ich kann 150 fahren oder ich kann 130 fahren. Ich weiß natürlich, dass meine Wahrscheinlichkeit beim Unfall zu überleben bei 130 deutlich höher ist als bei 150. Mhm. Aber ich habe so einen gewissen Nutzen heraus und das heißt, irgendwie bepreise ich das immer. Und solche Entscheidungen, die wir implizit immer wieder machen, die nutzen wir. Also wir sagen nicht, derjenige ist so viel wert, weil er so viel erwirtschaftet, sondern eher, was wir selber in unserem Verhalten machen und irgendwie bereit sind zu tun oder zu geben.
Ihr Kollege Hannes Spengler, Wirtschaftsprofessor damals an der TU Darmstadt, hatte mit solchen Berechnungen vor vielen Jahren Schlagzeilen gemacht, als ihm vorgeworfen wurde, das Menschenleben zu ökonomisieren. Warum muss man berechnen, was jedem von uns unendlich viel wert sein sollte oder auch ist? Was macht man mit solchen Zahlen?
Ja, es geht ja auch einfach um Investitionsentscheidungen, die Leben retten können. Also irgendwelche Sachen, die das Risiko zu sterben verringern. Das können Ampeln sein, das können Umweltschutzmaßnahmen sein. Also alles, was irgendwie dazu führen kann, dass weniger Menschen getötet werden, vielleicht durch den Verkehr oder so. Aber man hat halt nur ein endliches Budget. Man kann nicht alles implementieren. Man hätte man alle 200 Meter eine Fußgängerampel oder so. Das heißt, man muss überlegen, macht das an der Stelle Sinn? Und wenn man irgendwie eine Ahnung davon hat, wie viele Menschenleben man in den 10 Jahren oder so dann auch rettet, also wie viel weniger Tote man erwartet, dann kann man das auch in Verhältnis zu den Kosten setzen und darüber entscheiden, ist die Maßnahme hier sinnvoll oder nicht oder auch verschiedene Maßnahmen miteinander vergleichen. Also es geht nicht darum, jetzt Ihr Leben oder mein Leben zu bewerten, sondern das von eben deswegen statistisch
ein fiktives Leben.
Ja, genau. Die halt, wir wissen ja nicht, wer da umkommen würde, wenn es darum geht, jetzt jemanden aus einer Grube zu retten, dann würden wir natürlich über diesen Wert hinausgehen, weil da geht es um dieses konkrete Leben. Aber es geht um dieses risikovermindernde Maßnahmen. Und da brauche ich dann irgendwie einen Wert, was sagen kann, dieses Risiko ist mir wert, dass der Staat oder wer auch immer so viel Euro investiert, um dieses Risiko zu minimieren.
Bei Professor Spengler war das vor 15 Jahren um die 2 Millionen, die ein Menschenleben wert ist. Wie sieht das heute aus? Das muss ja teurer geworden sein. Wir haben ja einen Wertverfall.
Genau, wenn man jetzt so preisbereinigt, sind dann vielleicht bei 2,5, ein bisschen mehr. Vielleicht sind wir inzwischen auch, wenn man dieselben Untersuchungen nochmal machen würde, weil insgesamt unser Lebensstandard uns relativ gut geht, sogar noch bereit, da noch mehr. Wären wir so implizit bereit, da müsste man das mit neuen Daten machen, aber man könnte so von ausgehen, so zwischen 2 und 3 Millionen wird das nach diesen Berechnungen etwa in Deutschland liegen, ja.
Aber es dürfte Grenzen für die Berechenbarkeit des Lebens geben. Was ist jetzt in der Corona-Krise, wo wir zwar ahnen, was uns Kontaktverbot und Lockdown kosten könnten, aber nicht, wie viele Leben wir dadurch gerettet haben?
Genau, hier hat man ganz viele Gleichungen mit ganz vielen Unbekannten. Wir wissen nicht, wen wir schützen. Wir wissen auch nicht, was die Kosten immer sind. Also welche Leben retten wir auf der einen Seite und welche gefährden wir durch diese Maßnahmen? Also gewisse Maßnahmen haben vielleicht mittelfristige, langfristige Effekte, dass mehr Leute Suizidgedanken haben, dass es negative Effekte für die Kinder hat, die jetzt nicht zur Schule gehen können. Die haben eine schlechtere Bildung, dann wieder eine schlechtere Gesundheit. Arbeitslosigkeit, wissen wir, dass das zu schlechterer Gesundheit führt. Das kann ja alles dann auch Lebensjahre kosten, wieder für die, aber für andere Menschen. Also das heißt, Problem ist, man weiß es nicht genau. Deswegen muss man halt sehr gut überlegen, welche Schritte man geht, in welche Richtung, was erwartet man dann eher, ist das dann, hat man großen Gewinn, hat man große Verluste davon. Das kann man nicht perfekt aufrechnen, das kann keiner, weil keiner von uns weiß das sicher. Aber das ist eben das Dilemma, in dem die Politik, in dem alle Entscheidungsträger jetzt auch einfach stecken.
Sandra Schaffner, die Leiterin des Forschungsdatenzentrums am RWI. Recht herzlichen Dank nach Essen. Würde, Werte, Wirtschaft, der Preis des Lebens. Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt vom polnischen Lyriker und Essayisten Zbigniew Herbert. Es ist die Geschichte vom Wert der Tulpen, auch ein Leben. Sie wurde in den Niederlanden zum Spekulationsobjekt. Tulpen wurden dort im 16. Jahrhundert zu einer fulminanten Spekulationsblase sogar. Der Wert eines Tulpenlebens stieg ins Unermessliche.
Die ungeheure Menge von Tulpensorten, die in Holland gezüchtet wurden, weckt Bewunderung und Benommenheit. Doch steckte darin bereits der Keim der Katastrophe. Man musste sich nur darüber einig werden, welche Sorten den Wert eines Asses haben sollten und welche den einer Lusche. Das ist natürlich ein sehr vereinfachtes Schema, die erste schüchterne Annäherung an das Thema. Ludistische Elemente spielten zweifellos eine Rolle. Ihrem Wesen nach aber ist die Tulpenmanie ein sehr komplexes Phänomen. Entscheidend und gewichtig war wohl der ökonomische Aspekt des Problems. Anders gesagt, man durchsetzte die Ordnung der Natur mit der Ordnung der Börse und die Tulpe verlor langsam ihre Blumeneigenschaften, ihre Blumenschönheit, sie verblasste, verlor Farben und Formen und wurde zur Abstraktion, zum Namen, zum Symbol, das sich gegen eine bestimmte Geldmenge austauschen ließ. Komplizierte Tabellen entstanden, auf denen die einzelnen Sorten nach ihrem wechselnden Marktpreis verzeichnet wurden, ähnlich Wertpapieren oder Währungskursen. Die Stunde der großen Spekulation hatte geschlagen.
Der Tulpenbitterer Duft heißt die Geschichte von Zbigniew Herbert. Fortsetzung folgt. Jetzt kommt die Geschichte eines Mannes, der dem Leben einen Preis geben musste.
Anfang des Jahres auf dem Sundance Festival in Utah hatte ein Spielfilm Premiere über den Entschädigungsanwalt Kenneth Feinberg. Der Film erzählt von der jüngeren US-Geschichte, die alle Amerikaner miteinander verbindet, von den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Feinberg, gespielt von Michael Keaton, soll Überlebende und Angehörige von Opfern der Attentate überzeugen, Geld eines Entschädigungsfonds anzunehmen. Dafür will Feinberg berechnen, was ein Leben wert ist.
It's not difficult.
Das sei nicht schwer, sagt der echte Kenneth Feinberg in einem Interview beim Fernsehsender PBS.
It's not difficult calculating what somebody ought to get.
Es ist nicht schwer auszurechnen, was jemand erhalten soll. Richter und Geschworene tun das jeden Tag. Das Schwierige sind die Gefühle. Zu wissen, dass man dem Opfer gegenüber sitzt oder seiner Familie, das lässt einen nachts nicht schlafen. Feinberg hat eine Methode für komplexe Fälle. Er versucht, die individuellen Umstände auf Zahlen herunterzubrechen, zu beziffern, sodass der gesamte Vergleich in einer Tabelle dargestellt werden kann, schreibt die Zeitschrift The New Yorker in einem Porträt. Also zuerst das Alter und das entschädigungsfähige Einkommen feststellen. Das Einkommen basiert auf den Angaben der Antragsteller, heißt es im Gesetzestext von 2001. Der Spezialbevollmächtigte berücksichtigt die Einkommensdaten der vergangenen 3 Jahre. Immer wieder wird Feinberg gefragt, ob es denn gerecht ist, Menschen mit höherem Einkommen großzügiger zu entschädigen.
That's the American legal system. That's capitalism.
Das ist das amerikanische Rechtssystem. Das ist der Kapitalismus. Jeden Tag, in jedem Gericht in diesem Land, bekommt der Börsenmakler, der von der Leiter fällt, mehr Geld zugesprochen als ein Kellner oder Hilfskellner, der stürzt. Feinberg wird im Oktober 1945 in Brockton im US-Bundesstaat Massachusetts geboren. Sein Vater war Reifenhändler. Er will Schauspieler werden, besucht aber auf den Rat seines Vaters die juristische Fakultät an der New York University. Ich bin aufgewachsen, als John F. Kennedy Präsident im Weißen Haus war. Und an 3 Zitate erinnere ich mich immer wieder. Regierung ist kein Schimpfwort. Dienst an der Gesellschaft ist ein edles Unterfangen. Und jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Und ich glaube immer noch daran. Sein erster Entschädigungsfall als Sonderbeauftragter eines Gerichts war ein Streit um das Entlaubungsmittel Agent Orange, das die US-Armee im Vietnamkrieg eingesetzt hatte. Hunderttausende Veteranen, die dem Mittel ausgesetzt waren, klagten wegen Folgeerkrankungen gegen die Regierung in Washington und die Chemieunternehmen Dow und Monsanto. Feinberg findet einen Ausgleich und Agent Orange wird zum Präzedenzfall, der die Möglichkeiten einer Sammelklage erheblich erweitert hat. Nach den Anschlägen vom 11. September legt die Regierung in Washington deshalb schnell einen Entschädigungsfonds auf, um Klagen von Hinterbliebenen gegen US-Fluglinien zu verhindern. Im Rückblick, sagt Feinberg, sei er damals als Anwalt aufgetreten, obwohl die Menschen so kurz nach den Attentaten einen Psychologen gebraucht hätten. Er erzählt die Geschichte eines 82-jährigen Vaters, der seinen Sohn verloren hatte. Feinberg versuchte, Mitgefühl auszudrücken. Er hat mich angesehen. Tränen liefen an seinen Wangen runter. Er sagte, wissen Sie, Herr Feinberg, Sie haben einen harten Job. Es ist nicht leicht, was Sie tun. Ich habe einen freundlichen Ratschlag. Sagen Sie nie einem Hinterbliebenen wie mir, dass Sie wissen, wie ich mich fühle. Sie haben keine Vorstellung und es klingt nur hohl und ist ungehörig.
And it rings hollow and it's unbecoming.
Der Spielfilm Worth erzählt von Feinbergs Wandlung. Er ist inszeniert als Drama zwischen den Hauptdarstellern Michael Keaton und Stanley Tucci, die mit der Frage ringen, ob sich ein Leben in Geld ermessen lässt. Am Ende drückt sich der Film um eine klare Antwort, dabei tun wir es immer wieder und alle sind dankbar, dass sich Anwälte wie Kenneth Feinberg darum kümmern.
Thorsten Teichmann über den Rechtsanwalt Kenneth Feinberg, der sich auf Entschädigungsfälle spezialisiert hat und der schon vor den Anschlägen von 9/11 ein System entwickelt hatte, mit dem der Wert des Lebens ausgerechnet wird. Er steht dazu, dass der Reiche mehr wert ist als der Arme. Professor Marcel Fairhoff, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt, guten Tag.
Ja, guten Abend.
Bei Ihnen sind alle gleich, Sie sind nämlich tot. Sie haben alltäglich mit dem Tod zu tun, Sie untersuchen Tote, auch heute waren Sie im Krematorium bei den Toten und dabei immer auf der Spur des Lebens. Wenn Sie einen Toten untersuchen, dann um herauszufinden, ob bei seinem Tod ein anderer Mensch beteiligt war, was unterscheidet Ihre Arbeit dann von, also die des Rechtsmediziners, von der Arbeit eines in Anführungsstrichen normalen Pathologen?
Ja, die werden immer gern verwechselt, Rechtsmedizin, Pathologie, selbst in Kriminalfilmen heute noch. Die Pathologen untersuchen Verstorbene, die in den Krankenhäusern verstorben sind, und es geht um die Klärung der Todesursache. Es geht also darum zu schauen, war die Behandlung die richtige, hätte man was besser machen können und woran ist der Patient genau gestorben aufgrund seiner Erkrankung. In der Rechtsmedizin müssen wir das natürlich auch alles untersuchen, und wenn wir eine klare Erkrankung feststellen, an der die Person gestorben ist, dann können wir umgekehrt sagen, sinkt die Wahrscheinlichkeit beliebig bis gegen null, dass ein anderer dafür schuld sein kann, sei denn wir haben so eine große Gruppe der Behandlungsfehler. Deswegen ist bei uns aber immer das Wichtigste, nach feinsten Zeichen zu schauen, ob dieser Mensch Gewalt erfahren hat. Und diese Gewalt kann dann durch fremde Hand sein, wie die Juristen sagen. Also es kann eine Schuld dahinter stehen.
Sie suchen also bei den Toten nach den Spuren ihres allerletzten Lebensabschnitts.
Ja, das kann man so sagen. Und das ist natürlich immer besonders schwer, weil die Menschen dann nicht mehr sprechen können. Wir sehen nur einen Endzustand und müssen versuchen, die letzten Sekunden, Minuten des Lebens möglichst genau zu rekonstruieren.
Für wen tun Sie diese Arbeit? Wenn Sie da stehen, denken Sie an den Toten oder denken Sie an seine Hinterbliebenen? An wen denken Sie?
Ja, das sind eigentlich eine ganze Menge, an die ich dann da denke. Zunächst mal ist es immer noch dieser Mensch, dessen Persönlichkeit überdauert. Man spricht ja auch von dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen. Also ich sage auch
über den Tod hinaus.
Über den Tod hinaus, genau. Ich sage auch oft mein Patient zu dem Verstorbenen. Also letztlich tue ich es für diese Person. Dann natürlich im nächsten Schritt für die Angehörigen, dass die Gewissheit haben, und für die gesamte Gesellschaft, damit völlig klar ist, es ist nicht möglich, es darf nicht sein, dass eben Menschen hier getötet werden, und das Ganze muss geahndet werden.
Also letztlich ist die Arbeit der Rechtsmedizin am Ende auch eine für die Lebenden. Sie gibt den Lebenden, also dem Leben einen Wert, nämlich den der Unversehrtheit. Sie stellt klar, dass man bei uns nicht einfach straflos jemanden anderen vom Leben zum Tode befördern kann.
Ja, genau so ist das. Und dementsprechend gibt es dort auch keine Ökonomie in dem Sinne, sondern wenn es um die Aufklärung eines fraglichen Tötungsdeliktes geht, dann sind, ja, kann man sagen, finanziell eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Das heißt, der gesellschaftliche Wert des Lebens, den Sie als Rechtsmediziner sichern, ist eigentlich unendlich.
Der scheint erstmal unendlich zu sein, ja.
Weil wir es vorhin von ökonomischen Berechnungen eines Lebenswertes hatten, das Strafrecht kennt keine finanziellen Beschränkungen oder höchstens die, dass zu wenig Staatsanwälte eingestellt worden sind.
Ja, also irgendwann ist natürlich das Personal ist irgendwann knapp, wenn die Ermittlungen zu groß sind. Die Polizei wird irgendwann das vielleicht nicht mehr leisten können, wenn die Ermittlungen ausufern. Ja, es gibt ja Fälle, wo man in alle möglichen Richtungen ermitteln muss. Also letztlich sind immer irgendwo Grenzen gesetzt. Aber es gibt niemanden, der sagt, so jetzt ist für diesen Fall sind schon 100.000 oder 1 Million investiert worden und das reicht jetzt. Wir sind noch nicht weitergekommen, sondern da ist kein Limit gesetzt.
Um auf die Pandemie zu kommen und die Diskussion, die Wolfgang Schäuble angefangen hat, da wir offensichtlich große wirtschaftliche Einbrüche in Kauf nehmen, um die Gesundheit zu schützen, ist auch der gesamtgesellschaftliche finanzielle Wert des Lebens, der Gesundheit, offenbar sehr hoch.
Ja, das würde ich genauso sehen. Dieser Wert wird eben sehr hoch bemessen.
Wir machen das hauptsächlich ja, oder auch, um die, nicht nur um Leben zu schützen, sondern auch um die Ärzte davor zu bewahren, Leben gegen Leben aufrechnen zu müssen, damit die Ärzte nicht entscheiden müssen, wer behandelt wird und wer nicht, in die Triage. In diese Situation können Sie nicht kommen, aber Sie sind auch Mediziner. Können Sie sich das vorstellen?
Naja, also ich fand diese Situation, mir hat das nochmal so vor Augen geführt, wie großartig unser Gesundheitssystem eigentlich ist, dass wir eben im Normalfall keine Limitierungen haben. Man sagt nicht, der Mensch ist jetzt schon 90 oder selbst 60 und eine bestimmte Behandlung kommt für ihn nicht mehr in Frage, sondern es geht rein nach medizinischen Gründen. Und natürlich wurde schon diskutiert und es wurden auch die Kolleginnen und Kollegen darauf vorbereitet, was ist, wenn wir diese Verknappung tatsächlich haben. Wir kennen es eigentlich nur aus dem Rettungssystem, weil da ist es manchmal so, dass einfach nicht genug Rettungsmöglichkeiten vor Ort sind, dann muss triagiert werden. Aber in der normalen medizinischen Versorgung kennen wir es bislang zum Glück nicht. Und das fand ich eigentlich so eine sehr großartige Erkenntnis.
Der dem Leben einen sehr großen Wert gibt.
Absolut, ja.
Professor Marcel Verhoff, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Goethe-Universität Frankfurt. Danke. Würde, Werte, Wirtschaft, der Preis des Lebens, der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es mit Zbigniew Herberts, der Duft, nennt der Tulpen bitterer Duft zu rum.
Während der ganzen Zeit der Tulpenmanie, mehr als ein Jahrzehnt also, hielt sich ganz oben an der Spitze dieser Preistafeln unwandelbar wie eine im Zenit erstarrte Sonne die Semper Augustus. Ich habe sie persönlich nie gesehen. Man sucht sie vergeblich in den Blumengeschäften, die ihre Standardrosen verkaufen, wie unsere anderen Geschäfte ihre Standardeier und Standardautos. Meine Schuld. Hätte ich die botanischen Gärten so fleißig aufgesucht wie die Museen, wäre es vielleicht zu einer Begegnung gekommen. Doch kenne ich diese Tulpe von alten Stichen. Sie ist wirklich schön, dank ihrer ausgesuchten und gleichzeitig einfachen Farbenharmonie. Die Blütenblätter sind makellos weiß, an ihnen entlang verlaufen rubinrote, flammende Äderchen und der Kelchgrund ist hellblau, wie eine Spiegelung des heiteren Himmels. Es war wirklich ein besonders schönes Exemplar. Der Preis aber, den die Semper Augustus erreichte, 5000 Gulden, der Gegenwert eines Hauses mit weitläufigem Garten, lässt mich erschauern. Die Dämme des gesunden Menschenverstandes sind gebrochen. Von nun an werden wir uns auf den morastigen Gefilden krankhafter Fantasie, fiebrigen Gewinnstrebens, wahnwitziger Illusionen und bitterer Enttäuschungen bewegen.
Der Wert des Tulpenlebens im 16. Jahrhundert in Amsterdam. Christian Münch, Gruppenleiter am Institut für Biochemie der Uni Frankfurt. Guten Tag.
Hallo.
Wir kommen zurück zum Wert des menschlichen Lebens. Wenn ein Biochemiker sagen soll, was ein Mensch wert ist, dann kann er berechnen, was die Zutaten so kosten würden, wenn man sie als Laborbedarf einkauft. 80% sind Wasser, also viel kann das nicht sein. Ich habe da irgendwie mal sowas gehört, das war maximal eine zweistellige Eurozahl. Ist das so?
Ja, im Endeffekt ist es tatsächlich so. In aller Regel, außer dem Schmuck an uns, ist leider nicht viel dran. Wenn man es zusammenzählt, kommt man vielleicht auf ein paar Euro.
Und natürlich noch das, was wir im Körper haben, so im Laufe des Lebens versammelt haben, an Schwermetallen und so weiter.
Genau. Also ich denke, der interessanteste Teil wäre natürlich eher unsere Organe, unser Knochenmark zum Beispiel, was wir spenden können. Und ich muss auch dazu sagen, wenn Sie sagen, als Biochemiker, wir geben tatsächlich regelmäßig hunderte Euro dafür aus, um aufgereinigte Proteine zu bekommen, die bestimmte Funktionen haben oder Hormone. Wenn wir die aus dem Menschen gewinnen könnten, das wäre natürlich relativ viel, aber das ist was, was nicht geht und wir bekommen es normalerweise aus Bakterien.
Aber natürlich hat man am Ende keinen Menschen, wenn man das zusammenkaufen würde und reinigen würde, weil das mit Frankenstein nicht klappt und auch mit den Homunkuli nicht. Aber es gibt, wenn man bei der Forschung bleibt, einen Wert. Das ist das Geld, was wir in die Forschung stecken, um Leben zu retten. Zurzeit ist das sehr viel, aber das war nicht immer so.
Ja, das ist genauso. Und ich denke, für mich im Sinne, was ist der Wert auch der Forschung? Und im gewissen Maße ist natürlich auch eine Form der Versicherung. Wir alle investieren in Versicherungen für die Zukunft, dass wir hoffen, falls irgendwas schief geht, dass wir vorbereitet sind. Und ich glaube, in der Forschung gibt es hier auch ein gutes Beispiel, dass leider viele Bereiche auch Erkrankungen gibt, die einfach nicht stark gefördert werden. Und es sind leider oft vor allem Erkrankungen, die in der westlichen Welt nicht vorkommen, aber auch andere. Und es betrifft hier leider auch im Endeffekt ein Coronavirus, der die letzten Jahre nicht so stark untersucht wurde. Und ich glaube, teilweise zahlen wir dafür jetzt, dass uns gewisses Wissen fehlt, das wir hätten gewinnen können in den letzten 20 Jahren seit früheren Corona-Erkrankungen.
Aber Sie sind Grundlagenforscher und wir sprechen von Grundlagenforschung, in die investiert werden müsste, um so etwas vorzuhalten an Wissen.
Genau, im Endeffekt. Also ich meine, ein gutes Beispiel wird ja auch viel davon gesprochen, von dem gewünschten Impfstoff, den wir jetzt gerne hätten für SARS-CoV-2. De facto hätten wir solch einen schon entwickelt für SARS, wäre es natürlich jetzt einiges einfacher, den nächsten weiterzuentwickeln und es tatsächlich erstmal Grundlagenforschung zu verstehen, was dieser Virus eigentlich macht.
Ja, da haben wir tatsächlich einen kleinen Vorteil, weil wir für eine ähnliche Erkrankung tatsächlich einen Impfstoff entwickelt hatten, und zwar für dieses MERS-Coronavirus, was da in Saudi-Arabien mal wütete. Also da ist schon noch was im Busch, was dann jetzt vielleicht als nächstes kommt. Jetzt ist jedenfalls plötzlich Geld da und jetzt sind Sie, das habe ich aus dem Vorgespräch, was wir heute Nachmittag geführt haben, weiß ich, dass plötzlich auch in der Corona-Forschung beteiligt, obwohl ein Biochemiker, wir reden die ganze Zeit von Virologen, wie kommt ein Biochemiker in die Corona-Forschung?
Ja, ich glaube, jetzt zeigt sich wirklich, und das ist im Moment das Schöne in der Wissenschaft, dass Experten aus allen möglichen Bereichen zusammenkommen und sagen, Hand in Hand, wir wollen verstehen, was hier passiert. Und das war hier tatsächlich auch genau der Fall. Die Virologie hier in Frankfurt hatte den Virus schon sehr früh extrahieren können aus Patienten, die aus Wuhan zurückkamen in China. Und wir haben dann kurz darauf eine Kollaboration gestartet, um von biochemischer Seite zu untersuchen, was passiert eigentlich in der Zelle, wenn die mit dem Virus infiziert wird. Und das kann man sehr schön in der Zellkultur machen und für uns dann schauen, was sind die Signalwege, welche Stoffwechselwege in der Zelle werden verändert nach der Infektion.
Das heißt, wir verstehen jetzt dank Ihrer Forschung Corona besser?
Ich denke, wir verstehen Corona besser. Wir haben auf jeden Fall eine Vorstellung davon, was ist die Antwort der Wirtszelle. Ich glaube, für uns ganz konkret, was dabei rauskam, ist, dass wir mehrere solcher Wege gefunden haben, die stark hochreguliert werden, die erhöht sind nach der Infektion. Und haben dann versucht, die mit ganz speziellen zielgerichteten Substanzen zu blockieren und konnten dabei tatsächlich zeigen, dass wir damit in der Zellkultur die Vermehrung des Virus verhindern konnten. Und das ist, wir haben es vorhin angesprochen, wegen Grundlagenforschern, das ist natürlich ein ganz besonderer Moment, wenn man aus der Grundlagenforschung kommt und jetzt sieht, einer von diesen Substanzen, die wir da entdeckt haben, dass sie wahrscheinlich funktionieren könnte für Covid-19.
Als Medikament.
Jetzt auch tatsächlich als Medikament. Mhm. Ja, es ist schon zugelassene Medikamente für andere Erkrankungen, die wir in der Regel verwenden. Und eins dieser Medikamente ist jetzt basierend auf unseren Daten wirklich in der klinischen Studie in Kanada. Und das ist natürlich dann schön.
Die zugehörige Studie kommt demnächst in Nature, also in einem der wichtigsten Wissenschaftsmagazine. Dieses Geld, was Sie da jetzt verwendet haben, war das vorher schon da oder kam das jetzt tatsächlich wegen Corona?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt auf jeden Fall im Moment starke Bestrebungen, das zu unterstützen. Und gerade in der Virologie kommt wirklich auch Unterstützung an. Es gibt ein wunderbares Spendenprogramm hier von der Goethe-Universität. Es kommt natürlich auch Geld von Bund und Ländern. Bei mir war es die glückliche Situation, dass ich einfach andere Fördermittel schon hatten, besonders auch von Preisen, die man dann in der Regel sehr frei verwenden kann und dann einfach wirklich schnell umsatteln konnten. Und man muss sagen, also das sind Arbeiten, die entstehen in Wochen. Und das größte Investment ist wahrscheinlich gar nicht das Geld, sondern der mangelnde Schlaf, den man da zur Verfügung stellt. Aber das ist dann mein persönlicher Wert.
Okay, also das Forschen am Leben ist dann doch plötzlich etwas wert in der Pandemie. Wenn wir dann zum Abschluss nochmal auf die Zukunft der Medizin schauen, da wird ganz anders als jetzt bei Corona an individualisierter Medizin geforscht. Also eine Therapie speziell für einen Menschen. Da steigt der Preis fürs Überleben dann doch ins ziemlich Unermessliche, oder?
Da kann es sehr schnell teuer werden und das sind eben genau diese zwei Wege. Zum einen Medizin absolut personalisiert zu machen und das sind natürlich noch viele andere Fragen, die dazu kommen. Wie fern darf man untersuchen, wie sich der ein Mann von der Frau medizinisch unterscheidet oder Leute aus anderen Regionen der Welt. Aber tatsächlich ist dann diese zielgesteuerte Therapie, die kann dann sehr teuer werden und es gibt einzelne Medikamente für Krankheiten, die sehr, sehr selten auftreten und die können dann auch schon mal bis 2 Millionen kosten.
Pro Dosis oder wie?
Pro Dosis, pro Behandlung. Es gibt jetzt vor allem eine für die spinale Muskelatrophie. Das wird einmal behandelt und kostet 2 Millionen Euro ungefähr.
Und weil wir gerade vorhin gehört haben, unser Gesundheitswesen guckt nicht darauf, wer das kriegt und wie wichtig dieser Mensch ist oder wie lange er noch zu leben hat. Das kriegt man dann einfach so?
Das sind wirklich sehr starke Diskussionen. Hier hat jetzt erstmal gerade für diese eine Therapie eigentlich die USA eine Vorreiterrolle gehabt, das zu genehmigen. Und das war eigentlich der größte Knackpunkt daran. Ich glaube, hier kommt doch wieder diese Werterechnung. In dem Fall gerade für die Erkrankungen, das was sollte man in den ersten 1-2 Lebensjahren durchführen. Und da werden doch dann Rechnungen gemacht, wie viel würde die Behandlung kosten, wie viel entgeht dem Mensch, aber auch der Gesellschaft, dass die Person dann vielleicht nicht arbeiten kann und so weiter.
Christian Münch, Gruppenleiter am Institut für Biochemie der Uni Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Von der Medizin und der Biochemie zu dem Bereich, der vorhin vom Entschädigungsanwalt ganz einfach bei seinem ursprünglichen Namen genannt wurde, Kapitalismus. Wir begeben uns in die Welt der Wirtschaft und schauen, was der Mensch da wohl wert sei. Da hat es einen Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre vor nun schon vielen Jahren zum Unwort des Jahres geschafft, 2004. Das Wort war Humankapital.
Mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium oder einer Ausbildung hat man ein größeres Wissen als zuvor. Man hat sein Humankapital vergrößert. Der Begriff kategorisiert unsere beruflichen Fähigkeiten und unser Fachwissen. Erich Bartel ist emeritierter Professor an der Frankfurt School. Durch Humankapital könnten Unternehmen erkennen, dass sich eine Fortbildung für Mitarbeiter lohnen kann.
Um es klar zu machen, dass das mehr ist als Geld zum Fenster rauswerfen, sondern eine tatsächliche Investition, die so wertvoll sein kann, wie eben die Investition in einen Computer, in Büromöbel oder was auch immer.
Guido Friebel sieht das ähnlich. Er ist an der Frankfurter Goethe-Universität Professor für Personalwirtschaft. Und er fügt hinzu, Humankapital zeige, ob das Wissen dem Unternehmen tatsächlich zugutekomme.
Wir wollen ja schon wissen, ob die Investitionen in Bildung am Ende auch zu höherer Produktivität und zu höherem Wachstum oder Wohlstand in der Gesellschaft führen.
Es ist diese kalte, berechnende Seite, die 2004 Humankapital zum Unwort des Jahres machte. Die Begründung der Jury, der Begriff würdige Menschen herab. Sie seien nur noch ökonomische Größen. Wirtschaftsprofessor Erich Bartel kann das bis heute nicht verstehen. Der Begriff Humankapital, sagt er, werte menschliche Arbeit sogar auf. Und zwar gegenüber dem Vermögen, dem Kapital.
Das Kapital ist eigentlich immer höher bewertet worden als die Arbeit. Und von daher fand ich, dass die Aufwertung der Arbeit in Richtung Kapital eigentlich etwas Gutes ist.
Doch ist es das wirklich? Nicole Meyer-Ahuja sieht darin nichts Gutes. Sie ist Direktorin des Soziologischen Forschungsinstituts SOFI der Universität Göttingen. Sie sagt, der Begriff Humankapital sei mit einer ganz bestimmten Botschaft eingeführt worden.
Lasst uns nicht länger über den Unterschied zwischen Kapital und Arbeit reden. Betrachten wir uns doch alle irgendwie als Unternehmer, betrachten wir uns doch alle irgendwie als Kapitalisten und begegnen wir uns auf einer Augenhöhe. Das Problem ist allerdings, dass man durch schöne Begriffe soziale Realitäten natürlich nicht verändert.
Denn auf der einen Seite, sagt die Soziologin, gäbe es diejenigen, die Maschinen, Büros, Arbeitscomputer besitzen würden. Die das Geld hätten, das sie investieren könnten in weitere Maschinen, Büros oder Arbeitscomputer. Diese Seite nennt Meyer-Ahuja Kapital.
Auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die diese materiellen Ressourcen nicht besitzen, die also wesentlich davon leben, dass sie auf Arbeitsmärkten tätig werden, indem sie ihre eigene Arbeitskraft anbieten.
Zwischen Kapital und Arbeit gäbe es daher ein Machtgefälle. Das werde bei Konflikten sichtbar, zum Beispiel bei Lohnverhandlungen.
Weil diejenigen, die man zur Kapitalseite rechnen könnte, eben warten können, bis die Bedingungen besser werden, während der Verkauf der eigenen Arbeitskraft eben eine ziemlich dringende Angelegenheit ist.
So entstehe das Machtgefälle, das in der Welt des Humankapitals nicht vorkomme. Auch Befürworter wie Wirtschaftsprofessor Guido Friebel finden, das Konzept zeige nicht alles.
Insbesondere gibt es auch viele Dinge, die eigentlich so zum Humankapital dann, so wie es gemessen ist, gar nicht dazugehören. Zum Beispiel Teamfähigkeit oder Commitment in einer Organisation. Auch Kreativität ist schwer, in das Konzept mit reinzubekommen.
Ein ernstzunehmender Arbeitsökonom würde Menschen daher nicht auf ihr Humankapital reduzieren.
Kleiner Grundkurs in Sachen Kapital und Arbeit am Geburtstag von Karl Marx muss das ja mal sein. Pascal Lassier über das Humankapital. Volker Stein, Professor für Personalmanagement und Organisation an der Uni Siegen. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Wie berechnet man nun, was ein Mitarbeiter für ein Unternehmen wert ist? Ich höre meistens nur von den Kosten, Lohnkosten, Sozialbeiträge, Bereitstellungskosten für Arbeitsplatz, Kantine und so weiter. Das müsste man aber wenigstens doch gegenrechnen mit dem, was der Mitarbeiter für das Unternehmen erarbeitet.
Ist richtig. Ich möchte nur etwas vorneweg klarstellen, damit das nicht durcheinander geht. Also die Kollegen haben es eben richtig gesagt, man spricht gerne von Kapital, Finanzkapital, Sachkapital und so weiter, auch von Humankapital. Das sind Größen, in die Unternehmen investieren und wollen natürlich auch, dass sich diese Größen nachher irgendwo rechnen. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, und jetzt wird's interessant, dass die Betriebswerte den Wert des einzelnen Mitarbeiters berechnen. Das darf man gar nicht, das ist ethisch nicht vertretbar, insbesondere vor dem Hintergrund unserer nationalen Geschichte. Und das wird auch im Übrigen kein einziger Betriebsrat mitmachen. Das heißt, wir reden also immer nur über den Wert von Mitarbeitergruppen oder der Gesamtbelegschaft. Und das ist die Größe, die hier auch tatsächlich als Humankapital Humankapital in Unternehmen berechnet wird.
Also nicht wie der Einzelne, der jetzt gerade eine Ausbildung gemacht hat und sich dann mehr wert fühlt.
Völlig, völlig richtig. Und deshalb ist Ihre Frage völlig berechtigt, was wird denn jetzt gemessen? Ja. Und da muss ich auch den Kollegen Friebel etwas ergänzen, denn auch solche Dinge wie Commitment und so weiter kommen da rein. Ich zeige es Ihnen gleich.
Also die sogenannten Soft Skills, ja.
Richtig, das spielt auch in guten Bewertungsmechanismen eine Rolle. Ich schichte das mal ein bisschen ab. Das eine sind die Kosten, die man im Mitarbeiter steckt. Natürlich kosten Mitarbeiter viel an Weiterbildung und alles Mögliche. Aber das ist gefährlich, Mitarbeiter mit den Kosten zu bewerten, denn wenn man Kosten sparen will, dann wird man nach dieser Logik die Kostenverursacher abschaffen, das heißt Mitarbeiter entlassen. Das will eigentlich die Humankapitalbewertung nicht. Das zweite ist, man könnte sagen, Mitarbeiter sind so viel wert, wie insgesamt am Unternehmen Gewinn gemacht wird. Also wenn man das übliche übrige Kapital abzieht, dann ist der Rest ja das, was die Mitarbeiter beitragen. Das ist auch eine Milchmädchenrechnung, weil hier viele andere Faktoren reinkommen. Ölpreisentwicklungen, Produktentwicklungen, Marktstrategien, Wettbewerb. Das heißt, nach dieser Rechnung könnte ein Mitarbeiter an einem Tag viel wert sein, am anderen derselbe Mitarbeiter, dieselbe Mitarbeitergruppe weniger. Heißt konkret, das würde schwanken. Das macht auch keinen Sinn. Heißt letztlich, was ist die Logik? Das Humankapital spiegelt das Wertschöpfungspotenzial wider, das in den Mitarbeitern steckt. Anders ausgedrückt, welche Wertschöpfung, also welchen Output kann ich eigentlich von der Belegschaft erwarten? Und da sind es vier Komponenten, die man misst. Erstens, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? Klar, je mehr Mitarbeiter, desto höher das Humankapital. Zweitens, wie gut ist Ihr Wissensstand und wie aktuell? Je besser die ausgebildet sind, desto mehr ist das wert. Drittens, wie motiviert und an das Unternehmen gebunden sind die Mitarbeiter, also hier die Soft Skills. Denn wenn die Leute motiviert sind, sind sie produktiver. Mhm. Und viertens, wie gut sind die Arbeitsbedingungen, dass die Leute ihre PS auch auf die Straße bringen können? Und daraus kommen zwei Konsequenzen raus. Berechnet zu werden heißt nicht automatisch, dass das Rechenergebnis missbraucht wird. Und das Zweite ist, je stärker diese Komponenten, die ich benannt habe, ausgeprägt sind, desto wertvoller sind meine Mitarbeiter, desto höher ist mein Humankapital und desto besser habe ich eigentlich die Leute geführt und auch die Investitionen genutzt.
Aber Sie unterrichten an der Uni Siegen Personalmanagement. Nun brechen wir das mal auf den einzelnen Personal herunter. Was macht er denn, wenn er muss ja irgendwie einen Mitarbeiter, ich sag mal in Anführungsstrichen, bewerten, den er vor sich sitzen hat, wo es um eine Fortbildung geht, wo es um die Einstellung geht und so weiter. Der muss ja irgendwie zum Schluss kommen. Rechnet der auch?
Nee, und da ist der große Unterschied, wie Humankapital üblicherweise auch teilweise diskreditiert wird und was in der Praxis passiert. Die Personalfunktion an sich rechnet natürlich alle ihre Investitionen. Sie müssen immer wissen, der größte Kostenblock im Unternehmen ist in der Regel der Personalkostenblock. Und wenn Sie da Millionen versenken würden, wäre das fürs Unternehmen schlecht. Wenn Sie die gut einsetzen, ist es gut. Das heißt, da muss aufgepasst werden. In der Einzelmaßnahme sitzt natürlich dann die arme Mitarbeiterin, der arme Mitarbeiter vor dem noch ärmeren Personaler und muss Entscheidungen über sich ergehen lassen. Aber da guckt man natürlich nach anderen Dingen. Also lohnt sich da eine persönliche Weiterbildung, was ist der nächste Karriereschritt? Das sind aber ganz normale personalwirtschaftliche Instrumente, die nicht immer nach der Idee der unmittelbaren Bewertung erfolgen.
Also die entziehen sich gewissermaßen dem Berechnen, oder?
Die entziehen sich dem Berechnen und das macht auch keinen Sinn, weil es sind ja auch es ist ein Erwartungsmanagement. Wenn Sie sagen, ich möchte meinen Mitarbeiter binden, meine Mitarbeiterin, dann ist es ganz wichtig, denen Perspektiven zu geben und dann investieren Sie natürlich in eine Erwartung, in eine Hoffnung, hoffend, dass dann auch was rauskommt und unterstützen die dabei. Sie wollen ja gerade als Unternehmen, dass Ihre Mitarbeiter gut sind und in der Zukunft gute Leistung bringen.
Professor.
Und das ist im Übrigen auch nochmal der Punkt, wo ich mit Frau Meyer-Arucha nicht einverstanden wäre, der Soziologin, die wir eben im Beitrag gehört haben, weil sie über den Arbeitsmarkt gesprochen hat. Und da ist der Konflikt zwischen Arbeit, also Arbeitnehmern, die eigentlich ihre Arbeitskraft geben, und den kapitalstarken Unternehmen natürlich institutionalisiert. Da findet der statt. Im Unternehmen selbst ist es doch eher eine Win-Win-Situation. Sie versuchen doch gerade, Mitarbeiter zu binden, denn Humankapital Kapital im Unternehmen ist das einzige Kapital, das Beine hat. Die können auch weglaufen. Deshalb ist das eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie in die investieren, in deren Wissen, in deren Motivation, in deren Bleibeneigung, dann werden die auch auf Dauer versuchen, Beiträge für das Unternehmen zu bringen.
Volker Stein, Professor für Personalmanagement und Organisation an der Uni Siegen. Recht herzlichen Dank. Würde, Werte, Wirtschaft, der Preis des Lebens. Der Tag in HR2 Kultur. Und hier noch einmal der bittere Duft der Tulpen von Zbigniew Herbert.
Es kam vor, dass die Transaktionen in Natura abgeschlossen wurden, was einen noch besseren Einblick in die Ausmaße des Irrsinns erlaubt. So wurde für eine Zwiebel der Tulpe Vizekönig, sie war halb so viel wert wie die Semper Augustus, in Naturalien Folgendes bezahlt. 2 Fuder Weizen, 4 Fuder Roggen, 4 fette Ochsen, 8 fette Schweine, 12 fette Schafe, 2 Fässchen Wein, 4 Tonnen erstklassiges Bier, 1000 Pfund Käse. Und dann gab man zu all diesen Getränken, Speisen und Fettigkeiten noch ein Bett, einen Anzug und einen Silberpokal. In der Anfangsphase der Tulpenmanie stiegen die Preise unablässig. Die Tendenz war zunächst, wie die Makler sich ausdrücken würden, freundlich, dann lebhaft bis sehr lebhaft, um am Ende ziemlich schnell in einen von der normalen Vernunft ganz und gar nicht mehr kontrollierten Zustand der Euphorie überzugehen. Immer tiefer klaffte der Abgrund zwischen dem realen Wert der angebotenen Zwiebeln und dem Preis, den man für sie bezahlte. Und man zahlte gern, freudig, als erwartete man das nahe Lächeln des Schicksals.
Und das war dann, als die Tulpenzwiebelblase platzte. Zbigniew Herbert mit seiner Geschichte von den Tulpen in Amsterdam. Noch einen Sektor gibt es, wo Menschenleben einen Wert hat. Bei Samenbanken, weil man ziemlich nah an den Zwiebeln. Da werden Samen von unterschiedlichen Männern, Menschenmännern, zu unterschiedlichen Preisen gehandelt. Nach welchen Kriterien eigentlich? Thorsten Schweinhardt.
Den perfekten Samenspender zu finden, das funktioniert ungefähr so, als würde man sich beim Online-Computerhändler einen neuen Rechner zusammenbauen. Statt Prozessorleistung und der Grafikkarte, die man will, wählt man nur eben die körperlichen Eigenschaften an oder ab, die der Spender und damit hoffentlich auch das angestrebte Kind mitbringen sollen. Ganz komfortabel über die Suchfunktion der European Sperm Bank. Los geht's mit der Wahl des Grundmodells, auch ethnische Herkunft genannt. Zur Auswahl stehen kaukasisch, asiatisch, schwarz oder anders. Danach geht es schon ans Feintuning. Ganz wichtig ist natürlich die Augenfarbe. Ganz vorne im Angebot sind die beliebten Klassiker blau, braun und grün. Wem das zu eintönig ist, der kann sich auch was mischen. Die Qual der Wahl auch bei der Haarfarbe. Ob blond, ob braun, hier findet sich etwas Passendes für jeden Kindskopf. Jetzt noch schnell das gewünschte Format des Luxuskörpers festlegen, durch Einstellen der Grenzwerte für Größe und Gewicht. Und natürlich auch nicht die inneren Werte vergessen. Damit ist nicht die Blutgruppe gemeint, die kann man aber auch wählen, sondern natürlich die Persönlichkeit. Da scheint vor allem eines zu interessieren, welche Bildung wird mitgeliefert? Fast jede vorstellbare Ausbildung ist hier wählbar, von Kunst und Design über Wirtschaft und Finanzen bis zu Computer- und Informationstechnologie. Man kann also ganz frei wählen, ob der Sprössling ein erwerbsloser Farbkleckser werden soll, Steuerbetrüger oder der nächste Bill Gates. Nach was soll man also suchen? Für den Anfang vielleicht etwas Klassisches: blond, blauäugig und möglichst groß. Schnell die Kriterien eingestellt und prompt wird ein fantastischer Samenspender präsentiert, so ist er übertitelt. Julius aus Dänemark, Name geändert, bitte nicht mehr anrufen, 1,91 groß, 97 Kilo schwer. Von Beruf ist Julius Küchenchef. In seiner Freizeit geht er ins Fitnessstudio, spielt Fußball und boxt. Ja, oder soll der Lebensspender nur möglichst intelligent sein? Dann machen wir doch einfach mal ein Häkchen bei Mathematiker. Da hätten wir zum Beispiel Peter, hört in seiner Freizeit Bach, liest Mathematikbücher, schreibt Computerprogramme und philosophiert. Also, wenn in einem dieser 10 Millionen Spermien nicht der nächste Nobelpreisträger drinsteckt, dann weiß ich auch nicht. In den Spenderprofilen erfährt man sogar, ob der Spender viele Sommersprossen hat und ob er Rechts- oder Linkshänder ist. Und wer die Suche abkürzen will, der kann auch einfach ein Foto einschicken und erhält dann den Spender empfohlen, der dem Foto am ähnlichsten sieht. Eine Art Spender-Tinder sozusagen. War die Suche erfolgreich, legt man seinen Wunschspender in den Warenkorb. Die Lebenskeime werden per Post in sogenannten Samenhalmen verschickt. Das Wunder des Lebens, konzentriert in einem halben Milliliter, Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen.
Aber einen Preis gibt's dazu. Professor Volker Gerhardt, Rechts- und Sozialphilosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Angefangen haben wir die Sendung mit einer Abgrenzung der Grundrechte von der Würde des Lebens. Die steht im Grundgesetz ganz oben drüber. Dann kommen die Grundrechte und da hatte Wolfgang Schäuble gesagt, ist das Recht auf Leben und somit der Schutz des Lebens nur eines der Grundrechte neben anderen. Sehen Sie das auch so?
Nein, ich glaube auch nicht, dass er das wirklich gemeint hat. Er spricht ja ausdrücklich von der Würde des Menschen und diese Würde ist verbunden mit der Person des Einzelnen und bei dieser Person kommt es nach Artikel 2 des Grundgesetzes darauf an, dass sie ein Recht auf Leben hat. Also insofern meine ich, hängen Lebensschutz und Würdeschutz in Verbindung mit dem Schutz der Persönlichkeit ganz eng zusammen.
Wo kommt dieser Begriff der Wert des Lebens eigentlich her? Wenn man da in die Philosophiegeschichte zurückschaut, also in unsere Denkgeschichte, dann findet man bei den Alten nicht wirklich dazu etwas. Ist der jüngeren Datums?
Das ist in der Tat so, also wenn wir auf den Begriff des Wertes sehen, das ist ein Begriff aus der Nationalökonomie, kommt also aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, ist dann rasch von der Philosophie aufgenommen worden.
Also kommt eigentlich aus der Wirtschaft, heißt das.
Aus der Wirtschaft, ja. Genau, dort, wo es um Preis und um Geld geht, worüber Sie ja vorhin auch mit verschiedenen Partnern gesprochen haben. Also das ist der Untergrund. Aber der Begriff wird dann sehr stark, ich sage einmal, humanisiert und bezogen auf den Menschen in seiner spezifischen Eigenart und hat dann sehr bald in Verbindung auch mit dem Begriff des Sinns des Lebens ein Spezifikum, dass es den Menschen in seiner Eigenart auszeichnet und das in der Regel mit der Würde und der Freiheit. Schiller ist zum Beispiel einer von diesen Philosophen und Dichtern, die den Begriff von Kant in dieser Form übernehmen.
Also Würde und Freiheit, das zusammen macht den Wert aus.
Das macht den Wert aus.
Nun haben wir es aber mit der Gesundheit gerade.
Das ist sehr interessant. Es gibt eine wirklich sprichwörtlich gewordene Formulierung von Schopenhauer, also etwa ein Lebensalter nach Schiller, der gesagt hat, dass die Gesundheit nicht alles sei, aber ohne Gesundheit sei alles nichts. Und das wird in der Regel eben, wie ich finde, durchaus konsequent mit dem Begriff des Lebens verbunden. Und dann muss man sagen, das Leben ist nicht alles, aber ohne Leben ist alles nichts. Und da fällt es jedenfalls in einer philosophischen Perspektive nicht schwer deutlich zu machen, dass wir tatsächlich nur, wenn wir lebendig sind, überhaupt in der Lage sind zu urteilen, zu handeln, etwas Schönes zu empfinden. Und insofern kann man das Leben in einem, ich sage jetzt mal, nicht nur metaphysischen, sondern auch naturwissenschaftlich-biologischen Sinn als die eigentliche Grundlage auch des menschlichen Lebens bezeichnen.
Weil unser Dasein die Wurzel von allem ist. Aber dann machen wir eigentlich alles gerade richtig, was wir in Sachen Corona machen. Wir schränken andere Grundrechte ein, um Leben zu retten.
Ja und nein. Also es ist in der Tat so, auch die Frage der möglichen zeitlichen Einschränkung von Grundrechten ist ja auf den Katastrophenschutz oder auf Angriffe, auf militärische Auseinandersetzungen oder andere Schwierigkeiten des menschlichen Lebens in einer Gesellschaft bezogen. Also insofern gibt es da durchaus rechtliche Einschränkungsmöglichkeiten. Aber alles dies geht nach dem Grundgesetz und auch nach der Philosophie, ich bin ja kein Jurist, nach der Philosophie darum, dass wir den Wert des Einzelnen, der eigentlich dasjenige ist, was den Menschen auszeichnet, eben die Person in ihrer Würde achten. Und insofern kann jede zwischenzeitliche Auszeichnung des Lebens und des Lebendigen nichts daran ändern, dass der höchste Wert die Würde des Einzelnen ist.
Und da kann man nicht dran rütteln und man kann da auch nicht mit rechnen. Professor Volker Gerhardt, ja, danke.
Sollte man nicht tun, ja. Ja. Bitte sehr.
Professor Volker Gerhardt, Rechts- und Sozialphilosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin. Recht herzlichen Dank. Würde, Werte, Wirtschaft, der Preis des Lebens. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns bis dahin nachhören. An den üblichen Stellen, die ich ja nicht jedes Mal aufzählen muss. Tschüss.